Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit ganz viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute geht es um ein großes Tabuthema unter Müttern, beziehungsweise um eine Diagnose, die oft nicht oder sehr spät gestellt wird. Die postpartale oder postnatale Depression. In Österreich bekommt etwa jede siebte Mutter nach der Geburt eine postpartale Depression. Darüber gesprochen wird immer noch viel zu wenig. Aus Scham, aus Schuldgefühlen und oft auch aus Mangel an Informationen. Meistens beginnen diese Depressionen zwischen den ersten 6 Wochen und den ersten 3 bis 4 Monaten nach der Geburt. Als Ursachen der postpartalen Depression sieht man mehrere Faktoren an. Zum einen stellt sich der Hormonhaushalt nach der Geburt komplett um und der Serotoninspiegel, Östrogenspiegel sind oft sehr niedrig. Andererseits stellt sich mit der Geburt auch das ganze Leben der Frau völlig um. Es kommt eine große neue Verantwortung dazu. Es gibt wenig Schlaf, weniger persönliche Freiheit, einen unregelmäßigen Lebensrhythmus und vieles mehr. Zusätzlich werden immer wieder auch Risikofaktoren genannt, die eine postpartale Depression wahrscheinlicher machen können, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen vor oder während der Schwangerschaft, eine Trennung während der Schwangerschaft, ein Jobverlust, ein Wohnortwechsel, wenn die Geburt anders verläuft als geplant, zum Beispiel Kaiserschnitt oder sehr schwere Geburten. Zu den oftmals auch diffusen Symptomen einer postpartalen Depression zählen unter anderem eine ganz, ganz tiefe Müdigkeit, Erschöpfung und völliger Energiemangel. Häufige Traurigkeit oder das Gefühl, ständig weinen zu müssen. Oftmals auch ein Gefühl der Leere, starke Zweifel daran, ob man überhaupt eine gute Mutter sein kann. Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Ängste bis hin zu Panikattacken oder auch Zwangsgedanken. Leider werden postpartale Depressionen noch immer häufig sehr spät erkannt, da sie meistens erst so nach dem letzten Kontrolltermin beim Frauenarzt, also 6 Wochen nach der Geburt auftreten, beziehungsweise auch erst später und dann auch die Betreuung durch die Hebammen meist schon vorbei ist. Wenn du dich in diesen Symptomen wiedererkennst oder den Verdacht hast, dass auch du an einer postpartalen Depression leiden könntest oder jemanden kennst, auf den das zutrifft, dann ist der erste ganz wichtige Schritt, mit jemandem darüber zu sprechen. Wende dich an deine Frauenärztin oder deinen Frauenarzt, sprich mit deiner Hebamme oder wende dich auch ganz gezielt an ein Eltern-Kind-Zentrum, die Expertenberatungen für Mütter zu diesen Themen anbieten. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen oder schuldig zu fühlen und keine Mama muss damit alleine klarkommen. Es gibt wirklich ganz gezielte, gute Unterstützung, die dir in dieser Situation auch wirklich helfen kann. Darüber erzählt uns in der heutigen Episode auch ganz offen die liebe Irina, die nach der Geburt ihres ersten Kindes plötzlich feststellte, irgendwas stimmt da nicht. Diese Traurigkeit, die hört einfach nicht mehr auf. Wie sie sich Hilfe gesucht hat, wie lange die Depressionen angehalten haben und was sich inzwischen bei ihr verändert hat, all das erzählte Irina ganz ehrlich in der heutigen Folge. Es ist mir wirklich ein Anliegen und so, so wichtig, dass wir aufhören zu schweigen und auch über dieses Thema offen miteinander sprechen. Postpartale Depressionen sind kein Zeichen von Schwäche oder Scheitern oder Versagen und es gibt wirklich gar keinen Grund, sie zu tabuisieren. Bitte nimm Hilfe an, wenn du in dieser Situation bist, und zwar in jeder Form, auch durch Entlastung von Partnern, Großeltern oder Freunden, um einfach einmal zu schlafen, um dich auszuruhen und so gut wie möglich auf dich zu schauen. Irina hat zum Zeitpunkt des Interviews gerade noch auf ihr zweites Kind gewartet. Mittlerweile ist sie zum zweiten Mal Mama geworden. Und liebe Irina, ich gratuliere dir auch auf diesem Weg nochmal ganz, ganz herzlich und danke dir wirklich, dass du deine Geschichte hier teilst und vielen Mamas damit auch Mut machst. Alle Infos und Links zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn du Unterstützung brauchst oder die entsprechende Anlaufstelle für dich suchst, dann melde dich gerne bei mir und schick mir einfach eine Nachricht. Schön, dass du da bist. Deine Mastermam, Ruth. Irina, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für dieses Interview und dir auch, dass du den Mut hast auch für dieses Interview. Ich möchte mich echt ganz herzlich bei dir bedanken.
Gerne.
Irina, du bist, wenn man die Statistik zitieren möchte, dann bist du eine von 7 Frauen in Österreich, die nach der Geburt ihres Kindes an einer postpartalen Depression erkrankt ist. Und obwohl statistisch so viele Frauen davon betroffen sind, ist es noch immer so ein unglaubliches Tabuthema und es herrscht auch so unglaublich viel Unwissen noch darüber, habe ich das Gefühl. Und auch Fehlinformationen oder Fehldiagnosen, die einfach gestellt werden. Deswegen wirklich vielen, vielen Dank, dass du heute bereit bist, darüber zu erzählen und vielleicht ein bisschen auch für Aufklärung sorgen kannst zu diesem Thema. Ja. Wie war das bei dir damals? Magst du uns einfach mal so ein bisschen erzählen von dir?
Ja, das ist. Ich habe lange überlegt, wo ich starte, aber ich glaube, es gibt jetzt keinen tatsächlichen Startpunkt. Ich kann ja so ein bisschen erzählen, wo mir das erste Mal aufgefallen ist, wo ich mich fragte, hey, irgendwie ist alles anders. Also es ging, ich glaube, schon so ein paar Tage nach der Geburt meiner Tochter los, wo ich sie im Arm gehalten hatte und einfach nur weinen wollte. Ich wollte den ganzen Tag nur weinen. Und da habe ich mich gefragt, also es kann doch nicht sein, ich meine, wir haben uns so gefreut und es ist so ein wunderbares Erlebnis, auch Mutter zu werden und dann auch Mutter zu sein. Und warum weinst du die ganze Zeit? Warum, was geht da vor? Und ich habe, also mir geht jetzt gerade die Gänsehaut so ein bisschen auch über den Körper. Ich habe dann halt ihr meine alten Kinderlieder vorgesungen und habe stundenlang nur weinen müssen. Also ich wusste, irgendwas ist da nicht so, vielleicht wie ich es mir vorgestellt habe. Irgendwas geht da vor, was eventuell nicht so dazugehört. Ich wusste es nicht genau. Natürlich habe ich irgendwie von der postpartalen Depression gelesen, aber das sind ja immer so kurze Ausschnitte, die man so liest. Und habe das erstmal noch nicht so drauf geschlossen. Ich habe das erstmal auf die Hormone geschoben, weil ich glaube, das ist so das Typische. Und dann kam unser Umzug, weil mein Mann und ich auf einem Projekt gewesen sind und dann zurück nach Wien gekehrt sind. Und ich habe gedacht, ach, das machen wir schon, haben wir schon oft gemacht. Und das Leben mit einem Kind dann doch ganz anders ausgesehen hat. Und das war so bei mir wellenartig. Es kam und ging und der große Zusammenbruch, würde ich sagen, kam dann so nach Weihnachten, wo wir dann bei unseren Familien gewesen sind und ich schon etwas Halt gespürt habe, so durch die Familie. Und dann waren wir wieder zurück in Wien und ich habe, glaube ich, tagelang nur durchgeweint. Also ich habe funktioniert, ich habe sie ernährt und gestillt und war da. Sagen wir mal, irgendwie bewusst funktioniert, aber nicht emotional. Und da wusste ich, okay, das geht nicht, da stimmt etwas nicht. Und habe irgendwie das Glück gehabt, mit einer Freundin zu schreiben, während ich meine Tochter gestillt habe. Und sie erzählte mir dann ihre Geschichte und das wusste ich bis dato nicht, dass wie heftig es bei ihr gewesen ist und dass sie dann auch an einer heftigeren Art der Depression dann gelitten hat. Und sie sagte mir, bitte geh wohin, sprich mit deinem Mann darüber, wie es dir geht, weil ich bin es gewohnt, so die Starke zu sein und irgendwie, man schafft es doch. Und ja, da bin ich ihr sehr dankbar, dass sie mir da die Augen geöffnet hat und gesagt hat, tu jetzt was. Das ist nicht etwas, was unbedingt so zum Muttersein auch gehört, sondern, oder es gehört schon zum Muttersein, aber das sollte für dich aufgearbeitet werden oder du solltest das aufarbeiten.
Gab es bei dir außer dieser Traurigkeit und dem Weinen irgendwelche anderen Symptome, die du nachträglich betrachtest, für auffällig hältst oder die ungewohnt waren für dich, körperlich?
Also ich habe so eine unheimliche Wut gespürt. Also Wut, nicht so da sein zu können, wie ich das möchte. Und auch unter anderem halt auch durch, also auch nicht genug zu schlafen. Also Schlaf war schon immer sehr wichtig für mich, aber da habe ich tatsächlich begriffen, Schlaf ist etwas, was überlebenswichtig für dich ist, wo du runterkommst und wo ich einfach verarbeite. Und ich merkte, ich verarbeite so viele Dinge und ich brauche halt diese Zeit. Und diese Wut, die überwältigte mich immer wieder. Und diese Ohnmacht, im Moment nicht zu wissen, was du tun sollst irgendwie, obwohl ich mich immer als eine starke Persönlichkeit oder halt auch so lösungsorientierte Persönlichkeit erlebt habe bis dato. Mhm. Und das fand ich das Schlimmste war tatsächlich diese überwältigende Wut, immer und immer wieder.
Mhm. Wie ging es denn weiter? Hat dein Mann bis dorthin, bis zu dem Punkt, wo du beschlossen hast, du erzählst ihm davon, hat er das gar nicht bemerkt? Konntest du das wirklich verstecken oder wie ging es denn weiter?
Also er hat schon bemerkt, dass ich halt immer so, also immer ein bisschen verwahrloster bin, als ich sonst so gewesen bin. Und auch diese unheimliche Erschöpfung hat er halt bemerkt. Nur wusste er auch nicht, was das sein könnte. Also wir haben irgendwie beide tatsächlich gedacht, das ist so die erste Zeit, weil jeder erzählt dir davon oder ne, es ist anstrengend, ihr werdet nicht schlafen und so. Und dann haben wir gedacht, okay, wir rocken uns da irgendwie so rein. Nur da kam halt einfach der Punkt, wo ich glaube, ich dann zuerst gemerkt habe, wir rocken uns da gar nicht rein erstmal. Und er dann durch meine Erzählung auch gemerkt hat, dass funktioniert halt nicht mit dem Reinrocken. So, und ja, er hat das dann befürwortet, dass er sagte, was wir machen können oder was du machen kannst, und es ist wichtig, dass es dir dann gut geht, weil so können wir uns irgendwie auch schlecht dann tragen, ne, zusammen. Weil alles auffangen kann er halt nicht. Und auch so diese tiefen, wirklich tiefen Gefühle oder so, die auffühlen, das war auch schwierig, das für mich auch ihm so darzustellen. Er hat gut zugehört, da bin ich halt eben auch sehr dankbar dafür, dass er auch mal einfach nur zugehört hat, ohne irgendwelche Lösungen davor zu schlagen. Und da haben wir beide gemerkt, okay, das braucht Hilfe.
Ja. Wie bist du denn vorgegangen? Wer war deine Anlaufstelle, deine erste?
Also wie gesagt, ich habe ja erstmal mit meiner Freundin darüber geredet und dann dachte ich, okay, also ich wusste, okay, Therapeut oder Coach oder Psychologe, das ist für mich immer so auch die Anlaufstelle, wo ich sage, die können einen auffangen. Also ich bin da nicht zum Arzt, weil ich denke, Ärzte, aber das ist mein Bild selber aus dem gesundheitlichen Bereich, die Ärzte können einem erstmal schlecht auffangen. Da habe ich die Erfahrung gemacht, da wird man erstmal so abgetan, das wird schon, und irgendwelche Medikamente, und ich wusste, okay, das ist erstmal nicht richtig. Und über eine andere Bekannte habe ich über Nanaya gehört, über das Zentrum in Wien, und habe mir das angeschaut und habe gefunden, da gibt es eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit dieser Art der Depression und auch psychologische Beratung, weil es einfach auch nicht so einfach ist, wirklich eine Therapeutin oder Therapeuten zu finden, der auch damit arbeiten kann. Mhm. Und das war das Erste, was ich gesagt habe, ich gehe zu dieser Gruppe. Es hat natürlich ein bisschen länger gedauert, es hat vielleicht noch 2 Monate gedauert, bis ich dann wirklich da gesessen bin. Und ich hatte einfach das Bedürfnis zu erzählen. Ich wollte halt sehen, bist du alleine jetzt damit? Weil das ist halt auch das Gefühl, was aufkommt, ne? Bist du alleine damit? Und ich war zum Glück nicht alleine damit und habe die Geschichten mir angehört. Und dann war ich bei der psychologischen Beratung. Das war ein gutes Gespräch. Und es war tatsächlich so, dass das nicht, also die Diagnose war jetzt nicht postpartale Depression, sondern eine unheimliche, massive Überforderung. Ich denke, das spielt da halt auch mit rein. Und dann circa vier Monate später, habe ich dann angefangen, noch eine Therapie. Ich habe mir eine Therapeutin selber dann gesucht, und die einfach zu mir passt und zu meiner Geschichte, zu meinem kulturellen Hintergrund auch. Und habe da begonnen, halt auch das Ganze aufzuarbeiten. Also ich würde sagen, das hat halt ungefähr 7 Monate, 8 Monate oder sogar länger, bis zu einem Jahr gedauert, bis ich dann angekommen bin, wo ich das habe aufarbeiten können. Langer Weg.
Das heißt, fast ein Jahr, würdest du sagen, hat dieser Zustand auch angehalten, mit dieser Traurigkeit, mit dieser Wut, mit dieser Überforderung.
Ja. Ja. Ja, also es war wirklich wie so ein Wellengang, ne? Also wie man sich das Meer so schön vorstellt, unheimlich tiefe Wellen, hohe Wellen, dann wieder ein erhellter Zustand und dann wieder fallen in diese tiefen Löcher. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, das ist ja das, was die Depression auch unter anderem beschreibt. Und plötzlich geht es einem gut. Und dann denkt man, ach ja, man hat es geschafft. Und es braucht nur einen minimalen Zünder und dann ist es wieder furchtbar schlecht.
Mhm. Genau. Haben die anderen Mütter in dieser Selbsthilfegruppe, haben die das ähnlich erlebt, ähnlich beschrieben wie du?
Also es war ziemlich spannend, da zu sitzen, weil die Geschichten tatsächlich sehr anders waren, aber unter anderem auch Ähnlichkeiten aufwiesen. Also diese Traurigkeit, die Wut, diese Erschöpfung wurde halt ganz stark beschrieben. Da gab es Mütter, die wirklich von Tag Null gar nicht da rausgekommen sind und massive Depressionen erlebten, wo sie selber dann unter Medikamenten standen und oder denen Medikamente verschrieben worden sind, damit einfach dieser Zustand irgendwie abklingt. Und andere beschrieben das als so einen schleichenden Prozess. Ne? Also es äußert sich wirklich so variabel, aber trotzdem mit gleichen oder ähnlichen Gefühlen. Mhm. Ja, und also es gab Mütter, die hatten auch einfach einen guten familiären Hintergrund, waren gut eingebunden. Und gleichzeitig Mütter, die auch einfach alleine dagestanden sind, die auch einfach ohne Partner zum Beispiel da waren und keine Familie im Hintergrund hatten, die in diese tiefen Löcher gefallen sind.
Es gibt ja so ein paar Risikofaktoren, wenn man so möchte, für postpartale Depression. Darunter gehören Wohnortwechsel, Jobwechsel, Jobverlust, Tod einer Bezugsperson während der Schwangerschaft, ein sehr traumatisches Geburtserlebnis oder eine traumatische Schwangerschaft. Gab es bei dir solche Faktoren, wo du jetzt rückblickend sagst, okay, das hat es vielleicht einfach verstärkt oder vielleicht ausgelöst sogar?
Also ich denke halt der Umzug, weil meine Tochter war gerade 6 Wochen alt, wo wir wieder zurückgezogen sind, das hat das unter anderem verstärkt. Obwohl ich Umziehen ja sehr gewohnt bin, habe ich nicht gedacht, dass mich das wirklich so rausreißt. Also das denke ich schon. Und ich denke, also ein Faktor, der vielleicht mir in dieser Beschreibung unter anderem auch fehlt, ist einfach auch die Familiengeschichte. Ich hatte den Eindruck, dass mich durch die Geburt meiner Tochter meine Familiengeschichte aufgeholt hat, die ich irgendwie nie gut aufgearbeitet habe. Die plötzlich so präsent war und so überwältigend und immer wieder so aneckend durch meine Tochter, dass ich da nicht rausgekommen bin.
Mhm. Weil du Familiengeschichte ansprichst, gab es tatsächlich auch eine familiäre Vorbelastung in Richtung Depressionen oder psychische Erkrankungen, wo du sagst, vielleicht ist auch das ein Faktor? Oder?
Also wir haben so definitiv keine oder keine diagnostizierten psychischen Erkrankungen. Das ist halt immer so die Frage, gibt es die wohl, aber die wurden nie diagnostiziert. Und so gesehen, nein. Also wir haben keine psychischen Erkrankungen. Ich spekuliere darauf, dass es die doch gibt.
Hattest du diesen Zustand irgendwie auch schon früher? Also hat dir das an irgendwas in deinem Leben auch erinnert? Oder sagst du, na, so habe ich mich wirklich noch nie vorher gefühlt. Das war ganz, ganz speziell, ganz anders als jemals.
Ja, also es war tatsächlich so. Ich habe mich noch nie so gefühlt. Mhm. Also ich kenne halt Wutzustände und Ohnmacht, aber ich hatte immer den Eindruck, ich komme da raus. Also es ist ein kurzer Zustand, den kann ich lenken. Da finde ich eine Lösung und ja, dann geht's weiter. Aber da schwamm ich. Ich weiß nicht wo, im Nirvana irgendwo. Und ich kam da nicht raus, selber mit meiner Intelligenz sozusagen.
Was dazu kommt, ist, du warst ja plötzlich dann auch wieder in einer doch fremden Stadt. Also dein soziales Netzwerk war ja wahrscheinlich sehr klein oder gar nicht da in dieser Anfangsphase. Wie sehr hat dir das gefehlt? Oder wie sehr hattest du das Gefühl, würde dich das jetzt auffangen? War das wichtig oder eh nicht, weil man da eh lieber mit sich alleine ist?
Dieser Zustand des Alleinseins, den habe ich als irgendwie sehr massiv empfunden. Also ich habe mir immer wieder gewünscht, dass irgendwie ein Familienmitglied auch da wäre, der mich da unterstützen würde. Also so die Mamas oder die Schwiegermamas, die einfach auch die Erfahrung haben, einen vielleicht zu tragen. Ja, ich habe mich so in dem Sinne alleine gefühlt, weil ich den Eindruck hatte, ich bin jetzt so die Einzige im Freundeskreis, die gerade halt das Kind gekriegt hat. Und der Rest lebt sein Leben wie vorher weiter. Also wir waren tatsächlich so auch die Ersten. Und da fehlte mir so der Austausch. Und ich hatte halt Phasen, wo ich versucht habe, halt rauszugehen, auch mit anderen Müttern, mich irgendwie zu treffen in Spielgruppen oder so. Aber es war trotzdem für mich eine fremde Umgebung und nicht so die Beziehung, die ich vielleicht zu einer Freundin hatte oder ja in dem Moment gehabt hätte, die auch selber schon Kinder hatte. Mhm. Und klar, wir haben halt, also mein Mann und ich haben uns versucht, gegenseitig zu tragen, doch irgendwann ist die Kapazität dann auserschöpft.
Das heißt, dieses Auffangen, auch mit anderen Frauen, mit anderen Müttern, ist aus deiner Sicht was ganz, ganz Wichtiges.
Ja, also dieses, man liest ja immer viel irgendwie über dieses Dorf, ne? Also ich finde, das ist eine schöne Vorstellung. Es hat mir wirklich das Dorf gefehlt. Also dieses Dorf von vertrauten Personen, wo du sagst, bitte komm, mach mir was zu essen, ich schaff's heute wirklich nicht. Oder die Wäsche, ne? Also die stapelt sich und ich ertrag das nicht, bitte hilf mir. Die hat mir gefehlt. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass ich gemerkt habe, wie schwer es ist, um Hilfe zu bitten. Mhm. Dass das entweder nicht gelernt, mir nicht beigebracht worden ist oder ja, wie auch immer, ich habe es nicht geschafft, auch die vielleicht da gewesen wären, um Hilfe zu bitten.
Obwohl du in einem Zustand warst, wo du sie so sehr gebracht hättest.
Das genau.
Ist wirklich spannend. Und es geht genau. Zu vielen Frauen so.
Ja? Genau. Das ist um Hilfe. Ja, das Hilfebitten, das ist wirklich das, ich weiß nicht, was das für ein, ich habe mich dann gefragt, ist das unser Frauenbild, was vorherrscht? Wir sind stark oder wir müssen stark sein und wir sollen alles tragen und mit Kind sowieso. Und, aber das war nie so. Das ist der Zustand der, ja, unserer modernen Gesellschaft.
Mhm. Um Hilfe waren nicht alleine. Du meinst, wir waren nie die Einzelkämpfer, die wir jetzt plötzlich sein sollen.
Genau. Mhm.
Das leitet über in meine nächste Frage, weil eben diese postpartale Depression, aber eigentlich alle psychischen Erkrankungen noch immer in diesem Eck des Tabus stehen. Mhm. Ja, niemand redet drüber, niemand hat es, niemand ist betroffen. Statistisch schaut es aber ganz anders aus. Und auch, ich erinnere mich so ein bisschen an die Schwangerschaftsliteratur. Ich habe das so wie du empfunden, da gab es so einen kleinen Absatz über, ja, manche Frauen erkranken an postpartaler Depression, aber das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Das war so.
Genau, abgeschoben.
Genau, das betrifft vielleicht manche. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ganz viel berichtet wird. Das ist ganz normal, diese Heultage in den ersten 3 Tagen nach der Geburt, die werden so ein bisschen runtergespielt, die Frauen werden so ein bisschen ins hormonell hysterische Eck geschoben. Aber in die Tiefe wird nicht gegangen und gesprochen wird darüber so gut wie nicht. Und ich frage mich immer wieder, warum? Was ist deine Antwort drauf? Warum ist das noch immer so ein Tabu?
Ja, da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum das wirklich so ein Tabu ist. Ich denke, einerseits sind überhaupt psychische Erkrankungen, psychische Störungen so schon ein großes Tabu. Also hat ja niemand eine Depression oder es soll uns ja immer alles, allen gut gehen, wir haben ja alles und so weiter. Das ist halt schon der Punkt. Und gleichzeitig denke ich, es ist vielleicht eine Erziehungssache oder ein geschichtlicher Hintergrund von dem Bild dieses Muttertieres. Mhm. Irgendwie, es ist jetzt so seit einigen Jahren gang und gäbe, dass man halt, oder nicht gang und gäbe, es kommt halt auf, dass wir Frauen auch einfach nicht nur als die Gebärmaschine dargestellt werden, sondern wir haben ja so viele verschiedenste Rollen und wir haben so viele Facetten. Und auch diese eine Facette, dass wir einerseits sehr empfindliche Wesen sind und sehr sensible Wesen und hormonell unter anderem unter Einfluss stehen können und auch dürfen, dass wir so gesehen werden. Und dass die Rolle der Mutter auch tatsächlich eine Art unserer Persönlichkeit ist oder eine Facette unserer Persönlichkeit, aber nicht nur das. Mhm. Und ich denke, genau da ist halt der Knackpunkt, dass man sich das nicht, oder dass ja die Gesellschaft das einem nicht zugesteht, dass man als Mutter auch all diese Gefühle erleben kann und erleben darf. Mhm. Wir sollen funktionieren, wir sollen unser Kind ernähren, wir sollen für das Dasein für das Kind und für unsere Männer, Partner, Partnerinnen. Und gleichzeitig sollen wir noch irgendwie arbeiten gehen und so weiter und so fort. Die Liste ist ja lang. Mhm. Und keiner möchte sich dazu gestehen, weil es zeigt einen, man ist schwach. Und Schwäche wird nicht zugelassen.
Hast du dich so gefühlt damals tatsächlich? Hast du dich ja schwach gefühlt?
Ja, also es gab immer wieder Phasen, wo ich dachte, du bist schwach. Warum bist du so schwach? Und ich habe halt dann irgendwie auch reflektiert, was meine Rollenvorbilder waren. Und plötzlich kommst du drauf, wie deine Mama dann gewesen ist, wie stark sie war. Und dann gab es Momente, wo ich sie doch mal erwischt habe, wo sie schwach war, aber sie hat das nicht gezeigt. Und dann kommst du ins Reden mit Verwandten und du erzählst ihnen, wie schlecht es dir ging, und dann erzählen sie dir plötzlich, wie schlecht es denen doch ging. Aber sie haben es nie gezeigt, weil das durfte ja nicht sein.
Und das sieht man auch gerade, wenn du das aus Sicht eines Kindes, also aus Sicht der Tochter beschreibst, wie wichtig es eigentlich für unsere Kinder auch ist zu sehen, dass es Schwäche gibt. dass es Schwäche und Stärke gibt und dass Stärke nur dann wirklich existieren kann, wenn es auch die Schwäche daneben geben darf.
Ja. Das, ich glaube, das ist halt wirklich so, wenn, also auch die Frauen, wenn du keinen Kreis hast, wo das offen angesprochen wird oder du nicht diejenige bist, die an so einem, sagen wir mal, Frauenstammtisch sitzt und sagst, hey, mir geht's so dreckig, ne? Also und das habe ich erlebt. Das war meine Erfahrung, wenn ich angefangen habe, davon zu erzählen, dann sagte dann eine neben mir, oh, mir ging's aber auch so. Und das habe ich irgendwie, das war dann meine Art mit diesen, ja, mit dieser Überforderung, mit dieser Depression auch umzugehen, wo, wenn ich merkte, jemand erzählt oder eine Frau erzählt, wie schlecht es ihr ging oder ich merke, da ist was, dann erzählt, habe ich angefangen, von mir selber zu erzählen und plötzlich öffnete sie sich und es war teilweise wirklich so ein Gefühl, ach, ich bin auch nicht alleine und ich habe in ihren Augen gesehen, ach, ich bin auch nicht alleine. Mhm. Jetzt habe ich endlich vielleicht ein Ohr, der kurz mir zuhört und ich mal mich ausweinen kann.
Und oft ist das einer der größten oder ein sehr großer Aspekt der Heilung tatsächlich auch, zu wissen, man ist nicht alleine damit.
Ja.
Zu sehen, es ist kein Einzelschicksal und es ist in dem Fall auch kein Einzelversagen. Wie hast du das empfunden? Hast du dich, gab es Zeiten, wo du dich geschämt hast, wo du das Gefühl gehabt hast, ich habe versagt als Mutter?
Also geschämt habe ich mich ehrlich gesagt nicht, aber das Gefühl des Versagens kam immer wieder, wo ich dachte, das irgendwie packst du es nicht, es kann ja nicht sein, die andere, man fängt sich auch, also ich habe mich angefangen zu vergleichen, obwohl ich irgendwie nie der Mensch war, die sich mit anderen so stark verglich, aber dann plötzlich habe ich Vergleiche getroffen und habe gedacht, wie kann sie denn so hergerichtet aus dem Haus gehen und du siehst aus wie gerade, weiß ich nicht, woher auch immer kommend. Und wie kann das sein, dass du es nicht schaffst und die andere ist immer so happy-peppy? Und ja, das ist dann schon irgendwie schwer, das zu nehmen und zu akzeptieren, dass das erstmal so deine Situation ist, in der du steckst und dass du tatsächlich das in der Hand hast, daran was zu ändern. Mit den Vergleichen komme ich ja nicht weiter. Und es ist immer ganz gut, also was mir geholfen hat, wenn ich erzählt habe, dass mir halt auch mein Partner gesagt hat, du hast nicht versagt. Schau mal, was du heute alles eigentlich an diesem Tag, an diesem einzelnen Tag halt alles geschafft hast. Schau hin. Und das ist aber etwas, was ich dann habe unter den Tisch fallen lassen. Weil dieses Gefühl so mächtig war, ich habe versagt. Und das ist ja eine Schleife, da habe ich mich gedreht und es war nur die Aussage, ich hab versagt.
Wie ist es für dich? Weil für mich ist immer so das Bild, man ist in der Schwangerschaft gut betreut als Frau, ärztlich, Hebamme, man ist auch bei der Geburt noch sehr gut betreut und danach ist man noch kurz betreut und dann ist es vorbei. Das heißt, in dieses Muttersein, gerade wenn das beginnt, gerade wenn diese ganzen Veränderungen kommen, steht man dann eigentlich ziemlich alleine da. Hast du das auch so empfunden?
Also ich finde schon, es gibt ja so diese Eckpunkte, wo du dann zur Gynäkologin gehst, wo sie einfach nach deinem gesunden Zustand schaut, ist alles gut verheilt, alle Wunden verheilt. Das ist ja das Äußere, wonach sie guckt. Also da fängt es, glaube ich, schon an. Das ist so die erste Anlaufstelle, wo du dann tatsächlich hingehst zu deiner Gynäkologin, um zu gucken, sind alle Wunden verheilt. Aber es gibt ja auch andere Wunden. Und das habe ich so empfunden, das fällt halt unter den Tisch. Es wird halt die Frage gestellt, ja, und wie geht's Ihnen? Und du hast gerade Angst, vielleicht denkst du, ach, ich sag's ihr. Und dann kommt aber der nächste Punkt. Und bei den Hebammen, es ist halt so, ich denke, es gibt wenige, also meiner Erfahrung nach, es gibt wenige, die sich so stark damit auseinandersetzen können und auch so sensibel sind, dass sie diese Veränderung auch wahrnehmen. Und da fehlt es auch vielleicht auch an Kompetenz in diesem Bereich oder auch an Aufklärung oder an Schulung, dass sie dich auffangen können.
Vielleicht auch einfach an Zuständigkeit, weil ich denke mir, das Feld der Hebamme ist ja sehr klar für die Geburt und für kurz danach. Aber irgendwie gibt so wenig eben dann für ins Muttersein hineinwachsen.
Ja. Genau. Ja. Also da ist ja genau das, was einfach unsere moderne Gesellschaft halt einfach nicht bietet. Genau dieses Dorf, was dir zeigt, hey, so kann das laufen. Mhm. Also man ist wirklich zwar von Fachpersonen umgeben, die ein Wissen haben und so wie du sagst, ein bestimmtes Wissen in bestimmten Bereichen. Aber das andere, was dich unter anderem noch tragen kann, es fehlt dann und du bist dann auf dich alleine gestellt. Du sollst dir irgendwie eine Gruppe, Kindergruppe suchen vielleicht, wo du dann rausgehst, aber wenn du nicht raus kannst, weil einfach dich so viel lähmt, dann bringen all diese Gruppen auch gar nicht. Und auch dieses Tabu des Therapeuten oder des Psychologen ist immer noch so groß. Oder einer psychologischen Beratung, wo ich mir einfach dann nochmal die Hilfe hole oder ja, der Schritt dahin ist viel zu groß.
Das heißt, da braucht es wirklich auch dieses Abbauen der Schwelle im Kopf, dieses Abbauen der Tabus, damit die Frauen wirklich eigentlich schon beim kleinsten Indiz, weil wir müssen nicht immer warten, bis wir am Boden liegen, sondern wenn man merkt, okay, jetzt irgendwas ist mit mir, irgendwas fühlt sich komisch an, man hat meistens ein sehr klares Bauchgefühl.
Ja.
Auf dieses Bauchgefühl zu vertrauen und zu sagen, okay, ich tue jetzt was für mich. Ich beginne sofort und ich warte nicht, bis es wirklich unglaublich groß wird.
Genau.
Was jetzt alle, die zuhören, nicht sehen können, aber ich schon, ist, dass du in Kürze dein zweites Kind erwartest. Deine Tochter ist jetzt drei, genau. Und bald kommt das zweite Baby. Wie geht's dir jetzt in dieser Zeit? Hast du Angst, dass sich das wiederholt?
Also Angst habe ich keine. Ich kann das, denke ich, zulassen, dass es kommen darf. Also dieses Dürfen ist bei mir ganz stark. Ich habe halt immer wieder mal ein bisschen Sorge kommt und ob das tatsächlich kommt oder wie ich oder ob das anders kommt. Also ich meine, es kann auch ein anderes Ausmaß oder ja, ein anderes Bild sein, wie das dann kommt. Und daher habe ich schon irgendwie meine Maßnahmen getroffen, um für mich einfach auch einerseits Hilfe zu haben. Und mich dann schnell zu orientieren, das brauche ich und das nutze ich jetzt. Mhm. Also ich habe schon Kontakt zu einer Therapeutin hergestellt, die sehr auf so Depressionen spezialisiert ist und auch so Familienkonstellationen. Dann habe ich schon, also mit meinem Mann haben wir da schon sehr ausführlich drüber gesprochen, dass ich ihn gebeten habe, bitte schau und frag mich jeden Tag, wie geht's dir heute? Und damit ich einfach dann loserzählen kann. Und mit zwei Freundinnen habe ich da schon auch gesprochen, bitte schaut auf mich zusätzlich. Ja, und das Gespräch mit meiner Gynäkologin, das steht halt noch aus. Ich weiß nicht, wie ihre Reaktion da sein wird oder wie sie da drauf schauen wird, aber das ist mir wichtig, das bei ihr zu deponieren.
Mhm. Fühlst du dich sicherer diesmal?
Ach, das ist schwierig zu beschreiben. Ich fühle mich in dem sicherer, weil ich für mich selber jetzt gesorgt habe. Also ich habe das niemand anderen überlassen, sondern ich habe für mich selber gesorgt und das war mir wichtig. Und das bietet mir eine Art von Sicherheit. Gleichzeitig weiß ich, dass vielleicht, also es kann immer wieder können immer wieder Geschichten wieder aufpoppen, die ich noch nicht gesehen habe, die ich noch nicht bearbeitet habe, in meinem therapeutischen Werdegang sozusagen. Aber da fühle ich mich irgendwie stark, dass ich es schneller erkennen kann.
Hast du das Gefühl, diesmal kannst du auch um Hilfe fragen? Also auch, es muss ja gar nicht zu einer Depression kommen, bevor man um Hilfe fragen darf. Ich glaube, das ist sehr wichtig, ja?
Im Gegenteil. Also es war wirklich ja für mich jetzt auch in den letzten 3 Jahren ein Lernprozess, diese Hilfe zu fragen. Es ist immer mal wieder schon so noch eine Hürde da, um bestimmte Hilfe zu fragen. Das dauert dann aber vielleicht nicht mehr 4 Wochen, wo ich dann um Hilfe frage, sondern einige Tage, wo ich damit ringe. Und ich habe jetzt für mich tatsächlich ein klares Bild, wo ich sage, okay, da brauchen wir Hilfe, weil ich sehe mich da schon im Chaos versinken, zum Beispiel im Haushalt, was ich dann irgendwie schwer ertragen kann, und dann kriege ich dann irgendwie Wut, oder dann denke ich, du musst das jetzt machen, weil das ist ja das, was halt irgendwie, oder halt in der Kinderbetreuung, dass ich da sage, da habe ich jetzt meine Leute und auch meine Haushälterin in dem Sinne für ein paar Wochen, wo ich erstmal ja mich auf mich und meine Familie einfach nur um mich konzentrieren kann.
Glaubst du, dass das tatsächlich ein Phänomen unserer Kultur und unserer Zeit ist, dass es das früher weniger gab, oder wurde einfach nur noch weniger drüber gesprochen?
Also ich glaube, das gab es früher auch. Also ich habe jetzt in dem Prozess, wo ich gesteckt bin, habe ich mich an eine Aussage meiner Schwiegermutter erinnert, die mir, weiß ich nicht, im letzten Monat dann gesagt hat, du, also am Anfang weinst du dann sehr viel, aber das ist normal, das geht vorbei. Und ich habe mich da schon gefragt, warum muss man denn weinen? Das war für mich nicht so irgendwie verständlich, weil du kriegst dein Kind und musst halt weinen, warum? Also bis jetzt habe ich über ihre Aussage noch nie irgendwie mit ihr weiter gesprochen. Das ist aber so noch, was ich gerne wissen wollen würde, wie es ihr dann ging. Mhm. Und ich habe auch mehrere Tanten, die dann, als sie Oma geworden sind, plötzlich dann begonnen haben, über ihre Gefühle dann zu sprechen, wie furchtbar das gewesen ist. Dass sie auch, also eine berichtete, dass sie auch kurz mit dem Gedanken der Selbsttötung gestanden hat, weil sie es einfach nicht gepackt hat. Mhm. Obwohl das Dorf sozusagen da gewesen ist. Ich denke, es ist immer ein Tabuthema gewesen. Mhm. Und es wurde vergraben irgendwie.
Ja, spannend ist wirklich dieses Weinen, dass du das auch nochmal ansprichst, dass dir das so hartnäckig hält, auch diese Heultage. Ja? Mhm. Mir wurde das dann nach der ersten Geburt auch gesagt, du wirst jetzt wahrscheinlich am 3. Tag beginnen zu weinen, und dann mal weinen. Das ist der Hormonabfall, das ist ganz normal, den gibt es tatsächlich ja auch, der ist ja auch fest. Ne? Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, erstens, es muss nicht passieren, also es gibt so viele verschiedene
Genau.
Ja, beim zweiten Kind zum Beispiel kam das bei mir überhaupt nicht, und mir war auch nicht nach Weinen zumute. Das heißt, das ist so individuell.
Ja.
Darf sein, es kann kommen, es muss nicht. Der entscheidende Punkt ist wirklich, dass man dann nicht allein ist damit vielleicht und auch drüber reden kann und sich Unterstützung nehmen kann.
Ja. Also ich denke, es ist halt, in unserer Zeit haben wir schon viele Möglichkeiten, da uns Hilfe zu holen. Nur die Barriere bis dahin und dieser Schritt ist so massiv, riesig groß. Mhm. Also das würde man halt, weiß ich nicht, über einen Canyon springen, bis man da angekommen ist.
Umso wichtiger ist es, du heute so offen auch wirklich drüber sprichst, weil ich glaube, dass es vielen Mamas Mut macht, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen, die mal auszusprechen, zu sehen, ich bin nicht allein damit und es gibt Möglichkeiten, mir helfen zu lassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Vielen Dank deswegen auch wirklich, dass du da bereit bist dazu. Gibt es irgendwas, was du den Mamas da draußen gern mitgeben möchtest, worauf du sie vielleicht aufmerksam machen magst noch, oder ihnen Mut machen möchtest, wie auch immer?
Also ich würde einfach schon sagen, glaube ich, all die genau dann diese Session jetzt sich anhören, würde ich schon sagen, das ist echt super, dass ihr da einfach zuhört und euch diesem Thema ja annimmt, weil das ist auch für viele, denke ich, betroffene Mütter auch der erste Schritt, zu schauen, wie komme ich sozusagen anonym an Informationen und kann von zu Hause irgendwie mir entweder was anhören oder was durchlesen, wo ich noch nicht mich mit all meinen Gedanken und Gefühlen nackt präsentieren muss. Mhm. Und das ist schon, ich denke, das ist schon wirklich für alle der große Schritt, sich erstmal so die Hilfe zu holen und sich bewusst geworden zu sein, da stimmt was nicht. Ich brauche etwas. Sei es jetzt auch nur einen Artikel gelesen zu haben oder ja, hier uns zugehört zu haben. Und also meine Botschaft wäre, also schön, dass du so weit gekommen bist und du willst nicht allein.
Willst du es nochmal sagen, den letzten Satz?
Ja. Also ich würde allen Mamas da draußen sagen, schön, dass du jetzt so weit gekommen bist und du bist nicht allein.
Und was mir noch am Herzen liegt auch ist, diese Erfahrung, die du gemacht hast, die vielleicht, ja, die viele andere Frauen machen, das ist ein Teil der Erfahrung des Mama-Seins. Das bedeutet aber nicht, dass die Mutterschaft deswegen völlig fehlgelaufen ist, dass es, dass das allbestimmende Thema deines Mama-Seins geworden ist, sondern dass es einfach ein Teil, eine Phase, ein Abschnitt davon ist.
Ja. Und ich denke, genau so ist es auch wichtig, das zu betrachten. Das ist eine Facette deines Ichs. Und du hast es dann in der Hand, etwas damit zu tun und daran zu arbeiten. Und sei es, wenn du dich ins Café setzt und mit einer anderen Mama dich einfach austauscht oder mit deiner Mama austauscht oder mit einer Fachperson dich austauscht. Also dieses Reden hilft und es ist schön, jemanden dann zu haben, der einfach mal zuhört, ohne Lösungsvorschläge. Einfach nur zuhören. Und das wäre auch, ja, vielleicht auch so meine Empfehlung. Vielleicht gibt es ja jemanden in der Umgebung, der einfach nur zuhören kann.
Oder umgekehrt einen, der einfach, ja, einfach mal nur da ist und das tut, was du gerade brauchst. Also wirklich auch dieses aktiv ansprechen. Bring mir bitte was zu essen.
Ja.
Nimm mir kurz das Kind ab.
Mhm.
Also wirklich diese Bedürfnisse nach außen tragen, weil meistens unser Gegenüber ist so bereit, uns zu unterstützen, wenn wir uns wirklich trauen, das auch
anzunehmen. Ja.
Irina, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr, ja, sehr berührende Interview. Danke für deinen Mut nochmal, für deine Offenheit und
gerne.
Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute.
Dankeschön.
Für die Geburt des zweiten
Dankeschön.
Und danke, dass du deine Geschichte geteilt hast.
Danke dir.